begrüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, an diesem Tag bei euch und mit euch zu sein. Ein ganz zentraler Tag, an dem wir erinnert werden. An was denn? Eine gute Frage. An Jesu Tod am Kreuz? Ja, sicherlich. Aber auch an meinen Tod am Kreuz. Weil er ist ja meinen Tod gestorben. Das heißt, ich kann den Tod nicht mehr sterben, oder? Schon eine eigenartige Vorstellung. Ich komme von einem Sterbebett, ganz ehrlich, vom Sterbebett meiner Mutter, die ist heute Nacht gestorben. Wir haben sie in den letzten Tagen begleitet. Und das ist mir dann nochmal so wichtig geworden, was das bedeutet, mit Jesus zu sterben. Mit wem stirbst du? Wir haben einen Text, auf den ersten Blick haben wahrscheinlich die einen gedacht, was hat jetzt das mit Karfreitag zu tun, die Nikodemus-Geschichte. Ja, vielleicht die Nikodemus-Geschichte zunächst nicht, aber das, was dann kommt, was Jesus erklärt, etwas ganz Wertvolles. Ich habe mich gefreut, dass heute Morgen da der siebenarmige Leuchter steht, der führt uns in unseren Text ganz zentral hinein. Vielleicht wird die Predigt heute ein bisschen anders, wie ihr es sonst gewohnt seid. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so, wie ihr es immer von mir gewohnt seid. Das Johannesevangelium, aus dem wir heute unseren Text nehmen, das Johannesevangelium, das wurde oft gesagt, das ist ein judenfeindliches Evangelium. In Deutschland wird das in der Theologie immer noch verbreitet. Das ist völliger Unsinn. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Das Johannesevangelium ist das Evangelium an die Juden, und zwar nachdem sie 70 nach Christus das größte Chaos überhaupt erfahren haben, die Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Im Judentum der damaligen Zeit hieß es, wenn der Tempel zerstört ist, hört Israel auf zu existieren. Und jetzt gibt es Israel immer noch. Dieses Jahr fällt Pesach zusammen mit Ostern. Ja, also heute ist der Pesachtag, der Sederabend wird heute sein. Und wir werden hineingenommen in das Judentum. Und jetzt haben wir im Johannesevangelium etwas ganz Besonderes vor uns. Das Johannesevangelium muss jetzt die ganzen alttestamentlichen Zusammenhänge nicht lange erklären, sondern es sind nur Stichworte, die oft da sind. Stichworte, die abreichen für einen gläubigen Juden. Und heute haben wir es mit Nikodemus zu tun. Das war der Lehrer Israels. Das war der Top-Theologe. Das war der Professor für Theologie, der gleichzeitig in der Kirchen- und in der Volksleitung, so kann man sagen, ganz oben war. Und dem muss Jesus nur so ein paar Stichworte geben und der sieht die Zusammenhänge. Aber wir müssen diesen Stichworten jetzt nachspüren, weil wir wahrscheinlich so nicht zu Hause sind. Vielleicht sind wir es auch und ihr sagt, Mensch, das ist ja alles logisch hier. Das weiß ich schon lange. Dann seht mir's nach, dann habt ein angenehmes Schläfchen. Ich möchte uns den Text lesen, und zwar nicht den ganzen Text, der angegeben ist, sondern den Text aus Johannes 3, die Verse 13 bis 21. Johannes 3, 13 bis 21. Und damit es vielleicht ein bisschen anders ist, wie wir es gewohnt sind aus unseren Bibelübersetzungen, lese ich es nach der Basisbibel, einer neuen Übersetzung, die speziell für den Menschen für heute gemacht ist. Und ich finde sie eigentlich ganz gut. Johannes 3, 13 bis 21. Da redet Jesus zu Nikodemus, der in der Nacht zu ihm gekommen war und wissen will, wer Jesus ist. Und was Jesus auf dieser Welt verloren hat. Jesus sagt, nur einer ist in den Himmel hinaufgestiegen. Es ist der, der auch vom Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Es ist wie damals bei Mose, als er in der Wüste den Pfahl mit der Schlange aufgerichtet hat. So muss auch der Menschensohn erhöht werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt, den Kosmos, die gottfeindliche Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren werden, gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt. Wozu nicht? Damit er sie verurteilt, richtet. Vielmehr soll er die Welt retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn er hat nicht an den geglaubt, der Gottes einziger Sohn ist. So geschieht die Verurteilung. Doppelpunkt. Das Licht ist in die Welt gekommen. Aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihr ganzes Tun war böse. Ihr ganzes Tun war böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ans Licht, damit seine Taten nicht herauskommen. Wer sich bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, tritt ans Licht. Seine Taten sollen bekannt werden, denn Gott selbst bestimmt sein Handeln. Ich habe heute nicht drei, ich habe vier Punkte. Erstens, der heruntergekommene Gott. Zweitens, der hoffnungsvoll verliebte Gott. Drittens, der werbende Gott. Und viertens, der richtende Gott. In dieser Doppelbedeutung, wie richten ist, gell? Man richtet etwas oder man wird gerichtet im juristischen Sinne. Mein erster Punkt, der heruntergekommene Gott. Nur einer ist in den Himmel hinaufgestiegen. Es ist der, der auch vom Himmel herabgekommen ist. Ja, das ist ein bisschen ein eigenartiger Vers, gell? Ja, was heißt denn das? Was geht jetzt im Kopf dieses Nikodemus vor, der ja das hört? An was denkt er? Ich habe es schon angedeutet, das sind ja alttestamentliche Bezüge. Bezüge zu einem, an diesem Fall, der Betrüger genannt wurde. Das müsst ihr euch mal vorstellen, wenn euer deutscher Name Betrüger wäre. Schau nicht gerade angenehm. Jakob hieß er. Und dieser Jakob hat tatsächlich betrogen, seinen Bruder, um das Erstgeburtsrecht. Und dann musste er fliehen. Es war ganz raffiniert ausgetüftelt, musste er fliehen. Und dann lag er da im Niemandsland. Als Kopfkissen hatte er einen Stein. Also ich frage mich, wieso der als Kopfkissen einen Stein genommen hat. Aber das lassen wir mal so stehen. Und dann hat er einen Traum. In diesem Traum geht eine Leiter in den Himmel. Und auf dieser Leiter gehen die Engel Gottes auf und ab. So steht's da. Da sieht dieser Betrüger den Ausweg aus seinem Betrug, aus seinem Niemandsland, aus seinem harten Kopfkissen. Und sieht, das ist ja möglich. Der Himmel steht ja offen. Der Weg ist da. Und da gehen die Engel auf und ab. Und dann kriegt er diese Verheißung. Aus deinen Nachkommen, aus den Nachkommen des Betrügers, des Sünders, kommt der, der für alle Völker der Heiland ist, der Retter. Ich glaube, bereits an dieser Stelle ist unser Freund Nikodemus total aufgewacht. Was ist denn jetzt los? Da ist die Rede, dass der Himmel offen ist. Da ist die Rede davon, dass der Weg zu Gott frei ist. Und zwar ohne, dass wir irgendwas tun müssen. Ja, das ist ja wunderbar. Und Jesus fährt fort. Ah nein, das will ich noch sagen, der Menschensohn. Das ist ja auch ein Begriff, der begegnet uns oft. Was denkt denn eigentlich der Nikodemus bei Menschensohn? Er denkt an Daniel 7. Da ist vom Menschensohn die Rede. Ja, was bedeutet denn das, dass hier Menschensohn steht? Und es steht an späterer Stelle ja nochmal, dann in Vers 14, Menschensohn. Ist das der Sohn eines Menschen? Nein. Das ist der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Warum? Warum ist das wichtig, dass Jesus Mensch und Sohn Gottes gleichzeitig ist? Das ist in der Kirchengeschichte immer wieder sehr umstritten gewesen. Das hat dann ein Konzil, das Konzil von Nizea, hat das mal dann ein für alle Mal geklärt, also zumindest für manche, und hat gesagt, wir halten daran fest, Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Warum ist es wichtig? Was kann der Menschensohn als Mensch, was Gott nicht kann? Sterben. Sterben kann er. Was kann der Sohn Gottes, was der Mensch nicht kann? Sündlos sein. Sündlos sein. Und jetzt kommt das zusammen im Menschensohn. Da steckt eigentlich die ganze Botschaft schon drin. Der heruntergekommene Gott, der Mensch gewordene Gott, der bleibt trotzdem Gott. Er ist sündlos. Und das unterscheidet ihn von allen Menschen, die auf dieser Welt sind und waren und sein werden. Und für diese Menschen stirbt er. Was Unglaubliches. Und deshalb sind wir erlöst. Also wieder ein Stichwort, das ganz wichtig ist, dass auch seine Verankerung beim Propheten Daniel hat. Und jetzt geht's weiter. Es ist wie damals bei Mose, als er in der Wüste den Pfahl mit der Schlange aufgerichtet hat. Jetzt haben wir die Bewegung, jetzt geht's wieder aufwärts. Jetzt geht's aufwärts an den Pfahl, an den Galgen. Das ist auch wieder eine Geschichte. Da kamen, als das Volk Israel gegen Gott gemurrt hat, da kamen, so steht es drin, so Feuerschlangen. Da war ein Gewusel von Feuer und jeder, der von denen gebissen wurde, musste sterben. Ja, was tun wir denn in dieser Sache? Also zunächst halten wir fest, alle wurden gebissen. Also alle waren dem Tod geweiht. Und jetzt hat Gott gesagt, jetzt richtet eine, hier steht eherne Schlange, aber das war vermutlich keine, also eiserne, weil es gab damals noch kein Eisen, sondern das war eine bronzene Schlange. Wir sind ja noch in der Bronzezeit, zur Zeit des Auszugs aus der Wüste. Also eine bronzene Schlange aufzurichten an einem Pfahl. Wie schräg ist denn das wieder? Ja, also zunächst einmal müssen wir sehen, da wurde die Schlange gekreuzigt. Was ist die Schlange? Es ist die, die den Menschen zur Sünde verführt hat. So steht es in Genesis 3. Und die wird gekreuzigt. Da wird der Teufel gekreuzigt. Da wird die Sünde gekreuzigt. Da wird die Hölle gekreuzigt. Das Todbringende wird da gekreuzigt. Aber dass da jetzt diese Schlange an diesem Pfahl hängt, an diesem Marderpfahl, das war noch nicht die Garantie, dass die Menschen nicht von diesen Schlangen gebissen wurden. Die wurden gebissen. Und jetzt, also jetzt ist das ja komisch. Jetzt hat der Mose gesagt, ihr müsst auf diese Schlange schauen und dann werdet ihr nicht sterben. Das ist doch medizinisch nicht erklärbar. Ja, aber die einen haben es gemacht. Die haben das einfach geglaubt, die haben diesem Gotteswort geglaubt. Dieser Botschaft, wer an das Marderpfahl, an die Schlange schaut, der wird nicht sterben. Die haben geglaubt und sind nicht gestorben, sondern hatten das Leben. So muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Genau. So haben wir in dieser eigenartigen Geschichte aus 4. Mose 22, da haben wir eine Prophetie. Eine Prophetie auf Jesus. Jesus musste am Kreuz erhöht werden. Jetzt geht's aufwärts. Obwohl es menschlich nicht mehr abwärts gehen konnte, wie das einer am Kreuz gekreuzigt wurde, so kann es für uns nicht mehr aufwärts gehen, als durch Jesus, der am Kreuz hängt. Er ist erhöht worden. Er ist aufwärts gegangen für uns. Und die Erhöhung, das ist zum einen, dass er ans Kreuz gegangen ist, und das ist zum anderen, dass er erhöht wurde zu seinem himmlischen Vater. Und das steckt auch drin in diesem, nur einer ist in den Himmel hinaufgestiegen. Genau. Da weist Jesus schon auf die Himmelfahrt hin. Da weist Jesus darauf hin, dass ihm gegeben ist, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also da ist so vieles reingepackt. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Das ist ein späterer Zusatz, das sieht man eindeutig am Bibeltext, also am Griechischen. Aber das erklärt es nochmal, dass es kein Missverständnis gibt. Jesus ist erhöht worden, ist ans Kreuz geschlagen worden, nicht weil er schuldig war, nicht weil er irgendwas verbrochen hat, sondern einzig und allein, dass er uns den Glauben ermöglicht, dass wir nicht sterben müssen, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir glauben, dass er für unsere Sünde, für die Schlangen, die wir auch in unserem Leben zahlreich haben, die Sünde, dass wir die endlich loswerden können. Zweiter Punkt, der hoffnungsvoll verliebte Gott. Ja, das ist ja dieser bekannte Vers, Johannes 3,16. Und der ist uns, ich würde einmal sagen, fast zu bekannt. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich den auszulegen habe, dass das so selbstverständlich gesagt wird, aber dass wir oft ganz anders denken und vielleicht auch handeln. Da steht nämlich, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Liebe Freunde, das ist ein Skandalsatz. Das ist eigentlich etwas, was gar nicht geht. Was nicht in mein Hirn reingeht. Was unlogisch ist. Im höchsten Grad. Was steht denn hier? Hier steht, dass Gott in die von sich aus Gott ferne Welt nach dem Sündenfall verliebt ist. Dass er das liebt, was unter der Sünde ist. Diese ganze verkommene Welt, dieses ganze verkommene Leben, den ganz verkommenen Albrecht Wandel. Und du kannst deinen Namen einsetzen. Dass er das liebt. Gott liebt nicht die Frommen, die liebt auch. Braucht keine Angst haben. Aber Gott liebt die Nicht-Frommen, die Sünder, die Schlimmen in dieser Welt, mich und dich. Und wie ist das bei uns? Es heißt ja unter uns treuen Christenmenschen, und ich meine das nicht zynisch, da heißt es ja, also dass wir uns der Welt fernhalten sollen. Ja, wie kriegen wir jetzt das zusammen? Zunächst sind wir in der Spur unseres Herrn. Und in der Spur unseres Herrn haben wir diese DNA verliebt in die Welt. Es bedeutet, dass wir der Welt diesen einzigen Sohn verkündigen und bringen durch Wort und Tat. Aber das bedeutet nicht, dass wir diese Welt lieb gewinnen. Im Sinne, dass wir jetzt versuchen, naja, jetzt dürfen wir die Welt lieben, jetzt führen wir uns da genauso auf. Jetzt passen wir uns dieser Welt an. Das ist nicht gemeint, sondern genau das Gegenteil. Weil wir die Welt lieb haben, zeigen wir ihnen ein Leben in der Spur Jesu Christi, damit sie Jesus lieb bekommen. Also das ist manchmal in mehrfacher Hinsicht falsch verstanden, dass die Welt lieben, das dürfen wir nicht, doch wir sollen's, weil sie Gott auch liebt. Und dann das andere, naja, dann dürfen wir ja in dieser Welt alles mitmachen. Nein, nein, wir leben in dieser Welt ein Leben in der Nachfolge Jesu. Und es unterscheidet sich von dieser Welt. Das ist gerade keine Anpassung an dieser Welt. Warum leben wir so? Damit die Menschen um uns her erkennen, Wer Jesus nachfolgt, lebt anders. Wer Jesus nachfolgt, der lebt nicht in der Finsternis, in der Heimlichkeit, in der Verlorenheit, in der Dunkelheit, sondern so ist ein Leben im Licht. Wir werden es nachher noch hören. Was hat denn jetzt Gott in seiner großen Liebe getan? Und das ist ja der große Streitpunkt, auch zwischen den Weltreligionen, zwischen Islam, aber auch dem Judentum, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Ja, jetzt sind wir wieder bei unserem Nikodemus. Was denkt denn unser Nikodemus wieder? Was fällt denn dem wieder für eine Bibelstelle ein? Ich habe übrigens vorher die Bibelstelle falsch genannt. Das ist nicht Genesis 22, da habe ich mich im Blick vertan. Das stimmt nicht. Es ist aus Numeri, also aus 4. Mose gewesen. Aber jetzt sind wir bei 1. Mose 22. Das fällt da, also ihm fällt nicht 1. Mose 22 ein, weil die Juden sagen anders zum 1. Buch Mose, die sagen Bereshit, das ist im Anfang, so wie es beginnt. Was ist denn das für eine Geschichte mit dem einzigen Sohn? Wer hatte denn einen einzigen Sohn? Isaac. Nein, Entschuldigung, Abraham. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Sag mal, ich bin ich völlig durcheinander. Also, Abraham hatte einen einzigen Sohn. Und den hat er geopfert. Nein, hat er nicht. Sondern Gott ist eingesprungen mit diesem Bock oder was es war da. Aber das, was Abraham in aller Herzensschwere, und ich kann mir das ja überhaupt nicht vorstellen, was Abraham hat begonnen zu tun und Gott sei Dank nicht vollenden musste, das hat Gott vollendet. Ja, hat er jetzt seinen Sohn gegeben? Gibt es jetzt zwei Götter? Jetzt müssen wir ganz kurz in das antike Denken hineingehen. Jetzt unterstelle ich euch einmal, dass ihr alle biologisch so weit aufgeklärt seid, dass ihr wisst, wie ein Mensch entsteht und was da geschieht. Das hatten die Biologen, haben das seit einigen Jahren festgestellt, dass da die Eizelle und die Samenzelle zu einem komplett neuen Menschen verschmelzen. Aber der antike Mensch wusste das nicht. Der antike Mensch hat etwas anders gedacht. Für den antiken Menschen war es so, und wir haben sogar Stellen im Neuen Testament, dass der Mann seinen Samen, und deshalb heißt es ja Sperma, das griechische Wort für Samen, dass der Mann seinen Samen in die Frau legt und die Frau überhaupt nicht beteiligt ist an dem, dass da ein neuer Mensch entsteht. Sondern was da entsteht, ist eigentlich der Mann. Aber es ist trotzdem sein Sohn. Aber es ist, wenn man so sagen will, ganz der Vater. Nichts mit der Mutter zu tun. Wenn es zu einem Unfall kam, das heißt, wenn Unkraut gewachsen ist, ist eine Frau gewachsen. Also, ja, ich kann es nicht machen, das war da in der Antike so. Das war über lange Zeit so. Ja. Dann ist eigentlich nur Dreck herausgekommen. So haben sie es im Mittelalter formuliert. Dass das nicht stimmt, wissen wir. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, die Frauen sind die schöneren Menschen, aber gut. Aber versteht, jetzt müssen wir auch von diesem Aspekt her denken. Wenn Sohn dasteht, dann ist das ja eine eigenständige Person und trotzdem ganz der Vater. Ganz der Vater. Und deshalb ist eben, wenn hier Sohn steht, ist nicht gemeint, das ist ein zweiter Gott entstanden. Sondern genau in diesem Denken. Es kommt ganz vom Vater und er ist ganz wie der Vater. So hat sich Gott selber in Jesus Christus verschenkt. Und Gott liebt nichts mehr wie seinen Sohn, seinen einzigen Sohn. Aber das ist eben dieser Hinweis auf Abraham und Isaac. An den hat er hingegeben. Und jetzt kommen wir an eine weitere wichtige Stelle dann, jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Was ist denn Glaube? Glaube ist nicht das Verwahrhalten von Tatsachen. Das gehört sicherlich auch dazu, dieser Aspekt, aber Glaube hat vielmehr etwas mit Vertrauen zu tun, mit Trauen. wir haben ja, ich spreche mal für uns Männer, wir haben alle hochverliebt unsere Frauen geheiratet. Aber wir wussten gar nicht, auf was wir uns da einlassen. Und die Frauen noch weniger. Die Männer haben es ja an sich, dass sie da so vor der Hochzeit und dann während der Hochzeit, da ist man der größte Liebhaber. Und danach, unter uns Männer gesagt, da geht es manchmal abwärts. Ja, aber wir sind anvertraut. Wir lassen uns, ich habe mir das damals überlegt, ich habe da ausgerechnet, naja, goldene Hochzeit wirst du vielleicht erleben, dann musst du 50 Jahre Tag und Nacht mit dieser Frau auskommen. Und die mit dir, ja, das schafft doch kein Mensch. Ja, mit mir auskommen. Aber versteht ihr, das ist Vertrauen. Sich anvertrauen. Sich ein Stück weit fallen lassen. Ja, ich will sagen. Ja, ich will Jesus als meinen Erlöser annehmen. Und ich will mit ihm leben, nicht nur 50 Jahre, ich glaube sogar, dass wir 60 Jahre schaffen könnten. Meine Eltern waren, ich glaube, jetzt 61 Jahre verheiratet. Also, sondern mit Jesus darf ich die ganze Ewigkeit leben. Und er mit mir. Mit mir. Das steckt im Glauben. Zuerst glaubt Jesus an mich. Ich will mit der eine Ewigkeit zusammenleben. Und das lasse ich mir was kosten. Meinen Tod am Kreuz. Den furchtbarsten Tod, den die Antike und vielleicht auch die Gegenwart kennt. Jeder, der an ihn glaubt, wird das ewige Leben haben. Das ist die Voraussetzung. Ich möchte vielleicht mit einem Missverständnis auch noch aufräumen. In unseren Köpfen ist drin, wer stirbt, wer gläubig stirbt, der lebt ewig, und wer nicht gläubig stirbt, der existiert auch weiter. Es gibt keinen Menschen, der nicht weiter existiert. Der Mensch ist auf Ewigkeit geschaffen. So hat es Gott festgelegt, mit der Schöpfung. Jeder, der auf dieser Welt herumgeht, nicht lebt ewig, existiert ewig, aber nicht jeder lebt ewig. Sondern es gibt ein ewiges Verlorensein, ein ewiges Todsein, obwohl du noch existierst. Das ist das Furchtbarste, was es überhaupt gibt. Ich will euch keine Angst machen, sondern das ist die biblische Realität. Und jetzt hängt es einzig und allein daran, dass ich zu Jesus sage, ich will. Ich glaub's, dass du für meine Sünden gestorben bist und ich will mit dir leben. Das ist hier beschrieben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt. Aha, jetzt wird's ernst. Wozu ist Jesus nicht gekommen? Damit er sie verurteilt. Damit er sie richtet. Also wir haben hier etwas, was der Wille Gottes momentan nicht ist. Dass Menschen verloren gehen. Dass Menschen jetzt schon gerichtet werden. Das ist nicht der Wille Gottes. Und ich sage euch was, liebe Freunde, weil das auch gerade in unseren Kreisen so herumschwirrt. Das, was der Calvinismus sagt, die doppelte Prädestination. Das bedeutet, die einen sind zum Heil geschaffen und sie können tun, was sie wollen, die werden immer gerettet werden, und die anderen sind zur Verlorenheit geschaffen. Die können tun und lassen, was sie wollen, die können glauben und fromm sein und alles, sie werden nicht gerettet. Das glaubt, so etwas plakativ gesagt, der Calvinismus. Unser Text spricht dagegen. Der sagt, ja, der glaubt, der ist gerettet, aber das ist auch eine Aktion, in der der Mensch beteiligt ist. Und über die Verurteilung, da müssen wir uns jetzt Gedanken machen. Wie ist denn das mit der Verurteilung? Mein dritter Punkt, der werbende Gott. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn er hat nicht an den geglaubt, der Gottes einziger Sohn ist. Am Menschen hängt's. Wer verurteilt eigentlich einen Menschen in diesem Leben? Du selbst. Du selbst verurteilst dich. Verurteilen geschieht momentan nicht durch unseren Herrn Jesus. sondern das geschieht durch dich selber. Du selber verurteilst dich für das Gericht Gottes, für den Vollzug des Gerichts. Ich darf so offen sagen, für die ewige Verlorenheit, für die ewige Verdammnis. Man kann auch Hölle dazu sagen. Also es ist nicht Gott und es ist nicht Christus, der verurteilt, sondern du bist es. Wie schaffe ich es, mich selber zu verurteilen? Geht ganz einfach. Glaub nicht. Vertraue nicht auf Jesus. Glaub's einfach nicht. Vertrau nicht. Dann bist du verurteilt. Oder wie es einer mal gesagt hat, kannst du auch sagen, wer, der Uwe Rechberger in seinem Büchlein über das Sterben und den Tod, sehr lesenswert, da hat er gesagt, wer hat, der hat. Und wer nicht hat, der hat nicht. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. So eine einfache Formel ist das. Und die wird hier gesagt. Und heute ist diese große Einladung. Wisst ihr, am Karfreitag, es gibt keine größere Einladung als die Erinnerung, als diese Gewissheit des Karfreitags. Jesus ist ans Kreuz gegangen für deine Sünden. Du hängst dort. Ich möchte das nicht irgendwie frömmelnd sagen. Und auch nicht, weil ich mich jetzt besonders in den schrägen Mittelpunkt stellen möchte. Aber wenn ich mein Leben und mein Tun und Handeln durchdenke, dann sage ich euch eines. Allein für mich hätte Jesus am Kreuz sterben müssen. Und allein für mich, wenn ich der einzige Mensch gewesen wäre, den Gott jemals geschaffen hat, allein für mich hätte er es getan. Und allein für dich. So kostbar bist du ihm. Er will nicht, dass du verloren gehst. Warum bist du immer noch in der Verurteilung? Und glaubst nicht. Und wenn du glaubst, dann erkenne, was das bedeutet, dieses schlichte Ich will sagen. Gott zwingt keinen. Gott wirbt. Und deshalb ist alles, was mit Zwang und mit Druck und mit vielleicht sogar mit Gewalt zu tun hat, wir haben da ja auch Beispiele in der Kirchengeschichte, das ist alles falsch. Gott wirbt, so wie Jesus hier wirbt, um den Nikodemus, um diesen Theologieprofessor. Vierter Punkt, der richtende und in dieser Doppelbedeutung der richtende Gott. So geschieht die Verurteilung. Ah, jetzt wissen wir es. Wie geschieht denn die? Das Licht ist in die Welt gekommen, das gesetzt. Jeder hinterste Winkel dieser Welt ist erstrahlt. Und wisst ihr, wo die dunkelsten Winkel sind? Nicht in irgendeiner Höhle auf der Schwäbischen Alb. Der dunkelste Winkel auf dieser Welt ist in dir und ist in mir, dort, wo du Sünde in deinem Leben hast. Das ist der dunkelste Winkel. Es gibt nichts Dunkleres. Und das Eigenartige ist, wir sind oft darin verliebt, diese dunklen Stellen ja nicht zu öffnen. Wir haben Sünde in unserem Leben, aber das geht niemand was an. Und schon gar nicht die Frommen. Bonhoeffer schreibt es einmal. Wehe, wenn ein Sünder unter die Frommen kommt. Damit können wir überhaupt nicht umgehen. Das ist etwas ganz Eigenartiges in der Gemeinde Jesu auch, dass auch wir sündigen und wir verschließen es in uns drin, denn wir wissen ja nicht, wohin mit unserer Sünde und schon gar nicht ans Licht. Die Sünde hat eine ganz komische Eigenschaft. Im Dunkeln vermehrt sie sich, im Licht verschwindet sie. Im Dunkeln vermehrt sie sich, im Licht verschwindet sie. Ja, wie bringe ich denn die Sünde ans Licht? Indem ich sie ausspreche. Ausspreche vor Jesus, und ich glaube auch, dass es manchmal gut tut und gut ist, vor dem Bruder oder der Schwester auszusprechen. Das, was wir unter Beichte verstehen. Die protestantische Kirche hat bis ins 17. Jahrhundert hinein die Beichte gehabt. Und dann wollte man sich abgrenzen von den Katholiken und hat gesagt, jetzt bräuchte man nicht mehr. Auch da möchte ich Bonhoeffer zitieren. Bonhoeffer sagt, und weil wir die Beichte verloren haben, sind wir als protestantische Christen und vielleicht als, und ich zähle mich ja ganz dick zu euch, als freikirchliche Christen noch mehr zu Heuchlern geworden. Das ist doch klar, in uns drin ist die Sünde, wir wissen's, wir verbergen's und wir müssen's ja auch nach außen verbergen, darf ja keiner wissen. Und so müssen wir nach außen in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Frommen, müssen wir schauspielern. Und das griechische Wort für heucheln heißt schauspielen. Aber die Menschen liebten die Finsternis. Eigenartig. Ich frage manchmal, so bei Studenten oder auf Kurzbibelschulen, macht Sündigen Spaß? Oh, die Frommen. Nein, macht natürlich keinen Spaß. Aber genau das Gegenteil. Wir sind alle verliebt in Sündigen. Sündigen macht Spaß. Der Teufel erfindet doch nichts, was keinen Spaß macht. Ja, da ist er viel zu schlau. Also das ist in uns drin, dieses Verliebtsein, dieses freudig zu sündigen und dann zu merken. Und das ist eben das Trügerische an der Sünde. Jetzt ist sie in mir drin. Ich kriege sie nicht mehr raus. Und sogar sie vermehrt sich. Ich werde immer schlimmer. Und jetzt, was ist denn das Licht? Jesus ist das Licht. Ich bin das Licht der Welt, hat Jesus gesagt. In Johannes 8, Vers 12. Und hier steht noch etwas über die Menschen. Und das ist ein nüchternes Urteil, das Jesus fällt. Denn ihr ganzes Tun war böse. Ist der Mensch in seinem ganzen Tun böse? Ihr merkt, in euch sperrt sich da schon was. Ja, da denkt ihr, ah, das kann doch nicht sein, dass ich in allem böse bin. All mein Tun böse ist. Jetzt müssen wir einen Augenblick vielleicht einen anderen Begriff finden. Wenn wir hier etwas anderes einsetzen, dann wird es deutlich. Alles menschliche Tun ist egoistisch. Tut er im Letzten für sich. Der Mensch liebt sogar im Letzten für sich. Ich möchte etwas von dem haben, dass ich den anderen liebe. Dass ich meine Frau, meinen Mann liebe. Ich möchte etwas davon haben. Die menschliche Liebe, so sagen die Philosophen, also so gescheit bin ich gar nicht, die menschliche Liebe, sagen die Philosophen, ist zutiefst egoistisch. Und das nennt die Bibel böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Und das kommt dazu. Jeder, der in sich selbst verliebt ist, der hasst das Licht. Der möchte das gar nicht rausbringen. Der möchte in die Heimlichkeit. Der Mensch versucht, in die Heimlichkeit zu gehen, in seinem egoistischen Lebensstil. Und was passiert jetzt? Jetzt passiert es, dass sich ein Mensch dem Licht aussetzt. Wie geht denn das? Das kann doch der Mensch gar nicht. Wie macht man denn sich dem Licht aussetzen? Muss er dann nach Israel reisen, da wo vermutlich Golgatha war, und danach stehe, weil ich weiß, da ist das Kreuz Jesu mal aufgerichtet. Bin ich dann im Licht? Da ist ein Haufen Geld los, aber im Licht bist du nicht. Ja, das ist nicht das Licht. Das ist ja die Frage, wie setze ich mich dem Licht aus, damit meine Schuld, meine Sünde, das, was ich verbockt habe im Leben, meine Trennung von Gott, mein egoistischer Lebensstil, dass der im Licht schmilzt. Wie mache ich denn das? Wer sich bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, tritt ans Licht. Tritt ans Licht. Also ich muss in die Wahrheit treten und dann trete ich ins Licht. Was ist die Wahrheit? Jetzt gibt es da zwei Achsen. Die eine Achse ist, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die andere Seite ist, das Wort Jesu, die Bibel, ist die Wahrheit. Und wo soll ich denn Jesus sonst begegnen als in seinem Wort? Es geht doch gar nicht anders. Sondern einzig und allein in der Bibel begegnet mir Jesus auch als der, der gekreuzigt ist und der für meine Sünden gestorben ist, auch als dem Auferstandenen dann. Also ins Licht treten bedeutet, die Bibel aufzuschlagen oder die Bibel zu hören. Das ist ja auch etwas, was wir wieder heute lernen, dass wir beim Autofahren die Bibel hören. Das mache ich auch, das ist was Wunderbares. Aber dass wir uns dem biblischen Wort aussetzen, nur dann schmilzt die Sünde. Dann wird Sünde bei mir aufgedeckt. Dann kann ich Sünde vermeiden. Und dann entdecke ich vor allem, ich kann meine Sünde, meine Verlorenheit ans Kreuz bringen und entdecke, da ist sie getötet worden. Da ist sie komplett weggeschmolzen. In Gottes Augen sehe ich jetzt aus, als hätte ich keine Sünde. Wahnsinn. Wenn ich sterbe, und ich glaube das auch für meine Mutter, ich habe das war ganz verblüffend, wie sie in Christus geruht hat in dem einen Jahr, in dem sie im Bett regungslos lag. Ich weiß, dass sie jetzt bei Jesus ist. Warum? Nicht, weil sie sündlos war. Ich könnte euch da Storys erzählen. Aber über Todes reden wir so. Sondern in Gottes Augen steht sie sündlos da. Warum? Weil sie an ihn geglaubt hat. Weil sie ins Licht getreten ist, weil sie zu Jesus getreten ist und weil sie sich durch die Bibel hat leiten lassen. Es hat nicht immer funktioniert, aber bei mir funktioniert es noch weniger. Das muss man einfach auch sagen. Seine Taten dessen, der die Sünde ans Licht gebracht hat, sollen bekannt werden. Denn Gott selbst bestimmt sein Handeln. Das geschieht ja dann auch. Dass nicht mehr Sünde in mein Leben kommt, dass die dunklen, modrigen, fauligen, schimmelnden Ecken meines Lebens gar nicht mehr entstehen. Und wenn sie doch entstehen, ich darf immer wieder kommen. Jetzt haben wir gesehen, erstens, was der Nikodemus verstanden hat, vielleicht auch vom Alten Testament her, und jetzt haben wir gesehen, was das Kreuz für mich bedeutet hat. Ich bete normalerweise im Anschluss an eine Predigt. Ich will es auch heute tun, aber ich will was dazwischen schieben. Ich möchte euch einfach bitten, dass ihr jetzt auf die Predigt in der Stille antwortet. Und bitte hört auf zu Schauspielern. Ich möchte denen sagen, die an Jesus glauben, sagt ihm, wie ihr das schätzt, wie wertvoll das ist. Sagt ihm vielleicht auch, das, was euch Kummer macht, diese dunklen, modrigen Ecken in eurem Leben, wo die Sünde noch sitzt. Und die, die es nicht glauben können, sag auch das Jesus. Wenn du nicht einmal glauben kannst, dass es Jesus gegeben hat, wobei das historisch ist, und dass er am Kreuz für dich gestorben ist, dann sag ihm das. Jesus, ich rufe da jetzt ins Blaue hinein, ich kann dir nur sagen, ich glaube momentan noch nicht. Sag ihm wenigstens das. Und wenn du das erste Mal gepackt wurdest von dieser Botschaft, wenn du ab jetzt Jesus nachfolgen willst, wenn du deinen ganzen Mist Jesus hinwerfen willst, wenn du sagen willst, ich will, dann sag Jesus, Jesus, ich glaube, dass du für meine ganze Sünde gestorben bist. Ich will dir jetzt nachfolgen. Ich vertraue auf dich. Amen. So wird man Christ. Nicht durch irgendetwas anderes. So wird man Christ. Ich lasse also jetzt, ich beginne mit einem Gebet, lasse dann Zeit, dass ihr selber vor Gott reden könnt und ihm antworten könnt auf die Predigt und dann beende ich diese Gebetsstille. Ich bitte, dass ihr nicht laut betet, sondern jeder für sich leise tritt vor diesen gekreuzigten Christus. Lieber Herr Jesus, und du bist hinaufgestiegen zum Vater. Dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und die größte Macht hast du in deiner schlimmsten Stunde am Kreuz bewiesen. Die Macht über Sünde, Hölle, Tod und Teufel. Danke, Herr Jesus. Und wir haben so vieles jetzt gehört. Wir wollen in der Stille darauf antworten, weil wir glauben, dass du lebst. Und wenn wir es nicht glauben, wollen wir dir das sagen. Und wie gut ist es zu wissen, dass Kreuz und Grab nicht das letzte Wort hatten, sondern dass wir dem Auferstehungstag entgegengehen, den wir am Sonntag feiern. Danke, dass du lebendig bist, lebendiger als irgendein Mensch sein kann. Dass wir mit dir reden können, dass wir bei dir sein können, dass du eben nicht der ferne Gott bist, sondern der ganz nahe Gott, der in uns lebt und wir in ihm. Und deshalb können wir mit dir reden, deshalb wollen wir mit dir leben. Deshalb können wir auch unsere Zweifel dir sagen. Deshalb können wir unsere Schuld dir bekennen. Lieber Herr, du bist für alle Schuld gestorben. Und dafür danke ich dir von Herzen. Amen.